Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum, hier auf der Keynote Stage bei der Zukunft Personal 2025 und gleichzeitig auch ein ganz herzliches Hallo und Willkommen an eben unsere Hörer und Hörerinnen des Podcasts Neues Lernen. Wir werden hier erneut, wir haben es die letzten 2-3 Jahre auch schon gemacht, nicht nur eine Podiumsdiskussion führen, sondern sie eben auch aufzeichnen und dann hoffentlich pünktlich nächste Woche noch veröffentlichen.
Und wir reden immer von wir machen den Podcast immer zu zweit und das ist eben meine Kollegin Christina Enderle da Silva
und Julia Senner. Und natürlich haben wir auch einen Podcast-Gast, den wir Ihnen gleich vorstellen möchten. Er hat ein Thema für uns mitgebracht, das vielen, kann man sagen, nicht unbedingt ganz geheuer ist, das anbedacht der weltpolitischen Lage auch schnell in der Schmuddelecke landet. Wir werden nämlich heute über das Thema Macht sprechen.
Genau, und Macht wird ja meistens, wenn man mal so ein bisschen rumfragt, eher negativ assoziiert. Wir wollen dem Ganzen mal so ein bisschen nachgehen. Was bedeutet überhaupt Macht? Wie kann man Macht ausüben? Und vor allem auch mit dem Blick darauf, wie können wir verantwortungsvoll Macht in Unternehmen einsetzen? Wir versuchen das alles, diese vielen Fragen in diese kurze Zeit zu packen und danach auch noch Zeit für Fragen zu geben. Wir hoffen, das kriegen wir hin.
Ja, und wer könnte all diese Fragen besser beantworten als ein Wirtschaftspsychologe, der sich so intensiv damit auseinandergesetzt hat, dass sogar ein Buch daraus entstanden ist unter dem Titel Die Psychologie der Macht. Unser Gast ist Professor an der SRH University of Applied Sciences in Berlin. Er gehört zu den 40 führenden HR-Köpfen, die das Personalmagazin alle 2 Jahre kürt und ist seit dieser Woche auch noch Spiegel-Bestseller-Autor. Heißen Sie deswegen ganz herzlich mit mir willkommen, Professor Carsten Schermoli.
Gespräch.
Ja, also nochmal herzlich willkommen hier auf dem Podium und wir freuen uns, dass du noch von Wien hierher nach Hamburg gespurtet bist gestern und wir über das Thema Macht sprechen können. Und wir haben natürlich auch vorab in der Redaktion uns mit den Kolleginnen unterhalten, was sie so von Macht denken. Und es fiel eben schon auf die Assoziation, per se ist es erstmal was Negatives. Man kann mit Macht sehr viel Negatives bewirken. Und viele denken natürlich derzeit auch an viele autoritäre Machthaber. Und insofern, glaube ich, lohnt es sich, dass wir da nochmal einen differenzierten Blick drauf werfen.
Gleichzeitig hast du ja im Vorgespräch auch schon gesagt, dass Macht ja zwar sehr gerne negativ assoziiert wird, dir ist aber auch wichtig wäre, mal die positive Seite aufzuzeigen. Und ehrlicherweise haben wir auch in den Vorgesprächen in der Redaktion gemerkt, Macht kann auch echt Spaß machen, vor allen Dingen, wenn man in schlechte Wortwitze hineingerät. Deswegen meine erste, nicht ganz ernst gemeinte Frage, kommt Macht eigentlich von Machen? Oder wenn nicht, wie würdest du es denn genau definieren?
Ja, also Macht ist ein Einwirkungspotenzial, weil es erstmal nicht positiv oder negativ ist. Es ist erstmal ein Potenzial. Es geht um Ressourcen, die asymmetrisch verteilt sind zwischen zum Beispiel 2 Personen und diese Ressourcen müssen gewünscht sein. Und dadurch hat Macht einen sehr dynamischen Charakter, weil es halt sehr, sehr schnell wechseln kann. Also wer hat die Ressourcen? Bleiben die überhaupt gewünscht oder verändern sie sich auch? Und dann ist auf jemand auf einmal gar nicht mehr machtvoll, wenn auf einmal die Ressourcen gar nicht mehr gewünscht sind.
Kannst du uns Beispiele für diese Ressourcen nennen? Und heißt das praktisch, dass an den Ressourcen die Art der Macht dann geknüpft ist?
Also ein gutes Beispiel ist das Auswahlgespräch, wo das manchmal so hin und her geht. Also da bin ich erstmal als Personaler oder Personalerin in einer machtvollen Position, weil ich habe ja eine Ressource, eine Stelle zu vergeben mit Gehalt. Aber dann kommt halt ein Kandidat oder eine Kandidatin rein, die ich richtig gut finde und die genau die Expertise hat, die wir auf dieser Stelle bräuchten. Und dann kann das auf einmal sich auch relativ schnell verändern. Und das sehen und spüren wir momentan, glaube ich, alle auch in den Auswahlgesprächen mit den jüngeren BewerberInnen. Die sind einfach weniger, die sind seltener. Und wenn da jemand kommt mit einer sehr guten Ausbildung und im Fachkräftemangel wir eine Stelle zu besetzen haben, dann kehrt sich das gerne auch mal um. Ja? Und dieses Stereotyp, was wir häufig haben, dass die jüngeren Generationen irgendwie fauler, dreister oder was auch immer sind, das können wir in den Studien zeigen, das ist gar nicht der Fall. Also die Arbeitsmotivation, die ist relativ identisch, ne, über die Generationen. Es gibt so einen kleinen Peak in der Mitte.
Ne, einen eigenen Podcast, ein eigenes Podium, glaube ich, auch dazu machen, genau. Über die Generation nicht existierenden
Aber
Generationen.
Sind auf jeden Fall seltener, trauen sich, sind dadurch in einer mächtigeren Position und trauen sich dann auch eher, ihre Bedürfnisse auszusprechen an den zukünftigen Arbeitgeber. Und das ist eine andere Machtposition.
Ist das, was man unter dem Stichwort informelle Macht zusammenfassen kann oder ist das nochmal was anderes?
Also das wäre jetzt erstmal die Expertise macht, die so ein Kollege oder eine Kollegin hat, die dann gebraucht wird. Es gibt die legale Macht, die Positionsmacht, wenn ich jetzt von jemandem oder von einer Organisation ernannt werde als Offizier oder als Abteilungsleiter. Das ist so die formelle, die Positionsmacht. Und die informelle Macht kann natürlich aus ganz unterschiedlichen Ressourcen gespeist werden. Expertise kann da eine Machtressource sein oder auch charismatische Macht, auch Belohnungs- und Bestrafungsressourcen. Das hat nicht nur eine Führungskraft, sondern auch ein Mitarbeiter kann auf die Führungskräfte einwirken. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir diese Dynamik auch immer wieder im Blick haben.
Und wie ist es dann? Wir haben es eben schon angesprochen, manche verteufeln Macht. Für manche ist es vielleicht das Größte, was man erreichen kann. Wenn du jetzt so Stichworte bringst wie Belohnungs-, Bestrafungsmacht, da gehen natürlich bei mir auch Register auf. Hängt es davon ab, wie Macht wirkt, also welche Art von Macht eingesetzt wird oder woran hängt es, ob sie positiv oder negative Auswirkungen hat?
Ja. Also es gibt verschiedene Definitionen von Macht. Wenn wir uns die Machtdefinition von Max Weber anschauen, da steckt drin, dass man auch gegen das Widerstreben des anderen seinen Willen durchsetzen kann. Und ich finde das super spannend, auf dieses auch mal zu blicken. Das hat mein Doktorvater, der Wolfgang Scholl, immer sehr intensiv getan. Auch bedeutet, es gibt zwei verschiedene Ausrichtungen auch von Macht. Also ich kann es im Einklang mit den Interessen von anderen einsetzen. Ich kann es aber auch gegen die Interessen von Menschen einsetzen. Also ich kann es einsetzen für meine egoistischen Ziele. Und es kommt bei den ganzen Machtressourcen, Belohnungsmacht, Bestrafungsmacht, charismatische Macht, Informationsmacht, moralische Macht, kommt es immer auf die Intentionen drauf an. Also was bezwecke ich eigentlich damit? Setze ich das im Sinne der Gemeinschaft ein oder setze ich das im Sinne von meinen egoistischen Zielen ein? Ich kann andere auch mit Macht empowern, kann die wachsen lassen, kann die befähigen und das kann sich auch sehr, sehr gut anfühlen. Aber es kommt auf die Intentionen drauf an.
Dann vielleicht noch mal eine letzte definitorische Anordnung. Wir sprechen immer von Macht und denken eigentlich vielleicht sogar an Führung, wenn wir das im organisationalen Rahmen machen. Können Sie irgendwie unterscheiden, was jetzt genau die Grenze zwischen Macht und Führung ist? Oder fällt es automatisch zusammen?
Nicht unbedingt. Also ich kann als Führungskraft ganz häufig in einer sehr ohnmächtigen Position sein. Also es ist natürlich möglich, dass meine Mitarbeitenden zum Beispiel Arbeit zurückhalten oder sich vielleicht gar nicht auf die Stelle bewerben, gar keine Lust haben, mir da auch dabei zu helfen oder dass sie etwas über mich wissen, mit dem sie Macht über mich bekommen. Also dass das immer die Führungskraft ist, die halt mächtiger ist, die ist häufig ganz anderen Mächten dann auch nochmal ausgesetzt, auf der kollegialen Ebene, aber auch von oben. Aber auch von unten. Und es gibt viele Führungskräfte, die auch in einer sehr ohnmächtigen Position sind. Und das ist für mich auch ein Erklärungsfaktor, warum häufig auch die Führungsstellen gar nicht mehr so gut besetzt werden können, weil sie halt strukturell gar nicht so gebaut sind, dass man da gut und auch machtvoll arbeiten kann.
Jetzt war ja vor kurzem der Weltfrauentag. Da kamen mal wieder ganz viele Statistiken, die eben auch mal wieder gezeigt haben, dass weiterhin noch mehr Männer in der Führung sind als Frauen. Kann man denn sagen, dass Frauen vielleicht über eine andere Macht verfügen, die sie eben nicht unbedingt durch Führung ausüben? Oder gibt es da einen Zusammenhang?
Also gerade von Männern höre ich häufiger das Argument, ja, die Frauen, die haben ja so ein ganz anderes Machtmotiv, die wollen ja nicht mächtig sein. Das glaube ich nicht. Also das ist empirisch so nicht gezeigt worden. Was wir sehen, ist halt ein riesiger Unterschied zwischen Praxis und Labor. Also wir sehen in der Praxis eine unfassbare Diskriminierung, also wo Unternehmen auch in Deutschland gerade das machen, was sie machen müssen. Ja, also wir haben, glaube ich, momentan 3 oder 4% in den großen Unternehmen weibliche Aufsichtsratsvorsitzende. Es gibt keinen besseren Prädiktor für Aufstieg als Männlichkeit. Wenn aber Menschen im Labor zusammengeholt werden, und da gibt es mittlerweile Meta-Analysen, das heißt hunderte von Studien, wenn da die Menschen zusammenkommen, ist der Faktor, wer ist zum Schluss der Mächtige oder die Mächtige, vom Geschlecht kaum abhängig. Also es gibt kaum Unterschiede, wenn Menschen zusammen diskutieren, danach soll eine Führungskraft ernannt werden oder jemand soll mehr Macht bekommen, gibt es den Unterschied kaum. Er verschwindet fast gänzlich, wenn eine komplexe Aufgabe zu bearbeiten ist. Oder wenn die Aufgabe länger als 20 Minuten ist. Also wenn Menschen länger als 20 Minuten zusammen sind und diskutieren oder auch was Komplexes zu bearbeiten haben, werden Frauen kaum noch diskriminiert. Während es in der Praxis wahnsinnig viel Diskriminierung gibt. Und da liegt was in den Strukturen drin. Das hat was mit den auch teilweise anderen banalen Kriterien zu tun, die Machtaufstieg vorhersagen kann. Und da ist beispielsweise das Netzwerken einfach ein extrem guter Prädiktor. Und dafür haben Frauen vor allem, wenn sie in der Teilzeit sind, häufig gar nicht die Zeit. Also wenn man 40, 50, 60% der Arbeitszeit mit intraorganisationalen Netzwerken verbringt, dann hilft das dem Aufstieg in vielen Großorganisationen sehr. Und ich muss präsent sein, ich muss mit dem Chef sprechen, ich muss mit meinen Buddies sprechen. Wenn ich aber um 14 Uhr nach Hause muss, dann kann ich das nicht mehr machen. Also es lohnt sich auch gar nicht, immer noch nicht, viel in die Teams Zeit zu stecken, sondern tatsächlich draußen zu sein, mit anderen sich zu vernetzen, viel Präsenz zu zeigen, das ist das, was hilfreich ist für den Aufstieg.
Jetzt hast du vorhin gesagt, aber auch eine Führungskraft kann ohnmächtig sein. Was verstehst du denn unter Ohnmacht dann?
Also Ohnmacht entsteht häufig dann, wenn ich halt Umweltbedingungen nicht mehr kontrollieren kann. Also wenn ich nicht mehr einen Bezug habe zur Umwelt und das wirklich auch mitbestimmen kann, wie ich vorgehen darf. Und das ist eine vollkommen andere Lebenssituation. Also Mächtige leben häufig in einer anderen Welt, weil sie halt ja anders, auch authentischer ihre Bedürfnisse ausleben können. Sie können mehr und besser bestimmen, was sie tun, mit wem sie zusammen Dinge tun. Und das fehlt den Ohnmächtigen häufig. Und es gibt so eine ganz klassische Experimentalreihe zur erlernten Hilflosigkeit, wo man auch bei Hunden nachweisen kann, dass die langfristig, wenn man sie immer wieder in eine machtlose Situation bringt, dass die irgendwann aufgeben, ohnmächtig werden, keinen Zusammenhang sehen mehr zwischen ihrem eigenen Verhalten und der Umwelt und dass es dann zu Depressionen kommt, dass die hilflos werden, dass sie nicht mehr aktiv handeln. Und das fühlt sich auch für das Nervensystem einfach furchtbar an.
Kann man umgekehrt sagen, wenn Ohnmacht so ein ganz furchtbares Gefühl ist, was sicher auch irgendwie jeder nachvollziehen kann, macht Macht umgekehrt glücklich?
Ja.
Immer?
Wenn... Also die Psychologie ist eine Mittelwertswissenschaft. Also wir haben immer in unseren Experimenten oder in den Studien einen Mittelwert. Aber im Mittel macht glücklich. Gleichzeitig haben Menschen, wenn sie in einer mächtigen Position sind, weniger negative Gefühle, weniger Schamgefühle, weniger Schuldgefühle. Vor allem dann, wenn die Machtsituation stabil ist. Das sieht anders aus in dem Moment, wenn man in die Experimente so ein Faktor von Instabilität hineinbringt. Wenn die Leute also Angst haben müssen, sie könnten ihre Macht verlieren, dann kann das auch noch mal stressen, die Machtsituation. Aber wenn ich Macht habe, wenn diese Macht stabil ist, und das fängt relativ schnell an in diesen Experimenten, nach ein paar Minuten führt es dazu, dass Menschen halt glücklicher sind, dass sie weniger Schuldgefühle haben. Wir können es auch im Gehirn nachweisen. Also, dass das dopaminerge System anspringt, das ist auch das System, was anspringt, wenn man bei LinkedIn die Likes irgendwie einfängt. Also das ist das, was auch für Abhängigkeiten zuständig ist. Also insgesamt so auf der neuronalen Ebene und auf den Ebenen der Gefühle ist dieses Stereotyp, der arme Mächtige, der unter seiner Verantwortung zerbricht, nicht wahr.
Na, dann schauen wir jetzt mal, wie man eigentlich zu Macht kommt, wenn es so glücklich macht. Ist es denn so, dass immer andere jemanden mächtig machen, weil sie ihm eben diese und jene Entscheidungsbefugnis geben oder sind es angeborene Vorteile? Wie kommt man zu Macht?
Ja, also erstmal brauche ich Gefolgschaft. Also es ist ein Phänomen, was immer im Sozialen stattfindet. Es gibt dieses tolle Experiment mit den sogenannten Geierperlhühnern. Da hat das Max-Planck-Institut verschiedene Futterstellen in Afrika eingerichtet für Geierperlhühnern. Die sind ziemlich stark in ihrer Hackordnung. Und da gibt es halt einen Boss, einen Hühnerboss. Und dann hat man sich angeschaut, was passiert, wenn dieser Hühnerboss sich daneben benimmt. Also was passiert, wenn der Hühnerchef alleine frisst und versucht, die anderen vom Fressen abzuhalten. Dann organisieren sich irgendwann diese Hühner und ziehen zur nächsten Futterstelle weiter. Und diese Geierperlhühner sind ziemlich bunt. Und die werden super gerne von Leoparden gefressen und die schaffen es eigentlich nur zu überleben, wenn sie in der Gruppe bleiben. Und das merkt dann das mächtige Hühnchen auf einmal relativ schnell, dass es auf einmal in einer gefährdeten Position ist und läuft dann auf einmal dieser Gruppe hinterher und versucht irgendwie wieder reinzukommen. Also was ich sagen will ist, das ist was Dynamisches und es ist immer auch abhängig davon, wer folgt. Also auch für uns, wir haben als Geführte auch eine Verantwortung darüber, wem folgen wir und wo verlassen wir vielleicht auch eine Organisation, wenn dort Macht nicht adäquat und gut praktiziert wird.
Vielleicht können wir es da noch mal ein bisschen konkreter machen, nämlich in Organisationen. Was sind da die Ressourcen, die Menschen mächtig machen, die sie in Führungspositionen bringen?
Ja, also es gibt auf der Seite der Persönlichkeit ein paar Prädiktoren, beispielsweise Intelligenz ist ein ganz guter Prädiktor, Gewissenhaftigkeit ist ein ganz guter Prädiktor, auch Extraversion, vor allem Extraversion deswegen, weil es halt die Netzwerkarbeit erleichtert. Und dann haben wir ganz viele vollkommen banale Kriterien, die sehr, sehr gut dann den Machtaufstieg vorhersagen können. Das ist vor allem Männlichkeit. Es ist Ähnlichkeit. Also wenn ich ähnlich bin zu den anderen Mächtigen, dann steige ich schneller auf. Wir haben den Prädiktor, dass ein guter Name immer noch, also wenn ich sozusagen bekannt bin und vielleicht meine Eltern auch schon da gearbeitet
mein
haben.
Mein Thomas Christian.
Was kann tatsächlich, oder auch ein guter Nachname kann helfen. Wir haben Effekte bei der Attraktivität, dass Attraktivität den Aufstieg ganz gut vorhersagen kann. Und dann gibt es weitere banale Kriterien, wie beispielsweise Redezeit. Also wenn Menschen viel labern, also wenn sie viel reden, dann sind sie sehr präsent und dann werden sie häufiger in solche Situationen in die Machtposition gebracht. Und warum geht das überhaupt, dass auch solche banalen Kriterien dann Aufstieg erklären? Weil wir halt so unstrukturiert immer noch auswählen. Also je höher die Führungsposition ist, desto niedriger ist eigentlich der Strukturierungsgrad. Also auf der Vorstandsebene wird nicht mehr ein Assessment Center durchgeführt. Auf der Vorstandsebene haben wir nicht irgendwelche, auch bei den Abteilungsleitern häufig keine strukturierten Interviews. 80% der Unternehmen arbeiten immer noch mit unstrukturierten Interviews, wo wir, naja, einfach eine prädiktive Validität von unter 5% haben. Das ist wie Hühnerknochen werfen. Und der Faktor Macht, also geht jemand gut mit Macht um? Kann der gut mit Macht umgehen? Ist der nicht so vulnerabel bezogen auf die negativen Effekte von Macht, über die wir vielleicht nochmal sprechen? Das ist einfach gar nicht in der Machtdiagnostik angelegt. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Und dadurch können halt vollkommen banale Kriterien dann auf den Aufstieg so gut vorhersagen. Und zum Schluss haben wir dann Leute oben sitzen, die häufig sehr viel reden, sehr gute Netzwerker sind und halt Männer sind, aber jetzt nicht unbedingt die, die besonders gut mit Macht umgehen können.
Neurotizismus, Psychopathie, Boshaftigkeit hast du jetzt nicht genannt als Prädiktor. Das unterstellt man ja ganz gerne, wenn man so eben weltpolitische Personen sich anschaut. Das sind aber keine Prädiktoren dafür, dass ich unbedingt mächtig werde.
Also, wie gesagt, die Psychologie ist eine Mittelwertswissenschaft. Das gibt es natürlich immer wieder, dass da auch der Psychopath sich durchsetzt. Wir haben es aber in den großen Studien, wo wirklich ganz viele Studien zusammengefasst werden, nicht als einen relevanten Prädiktor. Also die Psychopathen steigen nicht schneller auf. Wir haben aber den Faktor, dass sehr gerne Boshaftigkeit, wenn dann Macht schief geht, personalisiert wird. Also da geht man nicht an die Strukturen ran und sagt, wir müssten mal irgendwie hier im Auswahlprozess was verändern oder was hat denn der Aufsichtsrat da falsch gemacht in der Kontrolle des Vorstandsvorsitzenden, sondern das wird dann sehr gern personalisiert. Das war ein Psychopath, das war ein Narzisst, das war was weiß ich, für ein böser Mensch, weil man dann an den Strukturen nichts verändern muss. Das ist ein schönes Problem, weil man löst es einfach dann dadurch, dass man einfach die Personen austauscht und denkt, dann wäre es gelöst.
Also gute Diagnostik, bin ich voll bei dir, könnten wir auch nochmal in der Kerms das Podium, glaube ich, damit füllen. Wir haben uns jetzt eben der Frage gewidmet, wie kommt man an die Macht? Dann würde ich jetzt gerne mich so dem Themenblock widmen. Was passiert denn, wenn jemand an der Macht ist? Du schreibst ja schon auf der Umschlagseite deines Buchs, Macht etwas mit Menschen.
Ja.
Was macht sie denn mit Menschen im positiven wie negativen Sinne?
Ja, also im negativen Sinne haben wir aus der Sozialpsychologie viele Experimente, wo Studierende zusammenkommen oder Menschen, die eigentlich bisher gar nicht so dolle mächtig sind, dann kriegt der eine ein bisschen Belohnungsmacht, darf Versuchspersonenstunden vergeben oder darf ein paar Euro verteilen und dann schaut man sich an, was passiert mit diesen Menschen. Und die Effekte sind relativ schnell. Es führt beispielsweise zu impulsiveren Verhaltensweisen, dass Menschen, wenn da so ein Glas für Kinder draußen steht mit Schokolade, die Mächtigen häufiger reingreifen. Also impulsives Verhalten nimmt zu. Wir sehen, dass die Korruption zunimmt, dass Menschen tatsächlich sich korrupter verhalten. Und ein Hauptfaktor, den wir sehr, sehr häufig sehen, ist, dass die Empathie abnimmt. Also wirklich in objektiven Empathietests, wenn ich in der Machtposition drin war, schneiden die Mächtigen im Durchschnitt schlechter ab. Das sind richtig gute Empathietests. Das Mitgefühl, wenn man ihnen beispielsweise Bilder von dann kranken Kindern zeigt, also auch die physiologischen Reaktionen sind niedriger. Wenn sie sich einen Buchstaben auf die Stirn malen müssen, so ein E, dann ist das eher aus der eigenen Perspektive dann gemalt und nicht so, dass jemand anderes das sieht. Also das Gehirn ist halt ein digitaler Kapitalist und möchte immer Energie sparen. Und ich spare mir dann als Mächtiger auch die Empathie, vor allem deswegen, weil ich es mir leisten kann. Also ich lebe in einer deutlich sichereren Welt. Ich muss gar nicht so dolle mich in andere hineinversetzen, weder kognitiv noch, dass ich mitfühlen muss. Ich kann authentischer leben und dann spare ich mir diese Arbeit auch. Und das hat halt langfristig auch dann Effekte auf die Empathiefähigkeit.
Kann man das verhindern? Also kann ich vorbeugen?
Ich denke schon. Also was ich super spannend fand, war, ich habe jetzt 3 größere Buchpräsentationen gehabt und bin jeweils anders angereist. Und ich habe ein Interview mit einem dieser Politiker gelesen, die jetzt nicht mehr im Bundestag sind, der nachts aufgewacht ist, schweißgebadet und dann dem Reporter erzählt hat, Schlimmste war für ihn nachts, dass er morgen keinen Fahrer mehr hat und dass er zum ersten Mal seit 20 Jahren Auto fahren muss. Und ich hatte jetzt 3 Buchvorstellungen und das ist ein Unterschied. Bei der ersten Buchvorstellung in Berlin bin ich mit der S-Bahn gefahren und danach mit der U-Bahn, habe die volle Breitseite von Berlin mitbekommen. Und bei der 2. Buchpräsentation, da war mein Papa dabei, da war mein Wiesbaden, der fährt einen alten, 12 Jahre alten Kia Ceed. Da sind wir dann über die Dörfer gefahren, bis wir in Wiesbaden waren. Das hat sich auch anders angefühlt als heute Morgen, als ich mit dem Taxi hingefahren bin. Das reicht schon, wenn ich auch jeden Tag einen Fahrer hätte, wenn ich jeden Tag sozusagen auch abgeschirmt bin von der Welt. Wie gucke ich da drauf? Also gibt es noch andere Situationen und vor allem gibt es Korrektive. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Also ich habe noch Freunde wirklich, die vollkommen unabhängig von mir sind und die mir auch einfach häufig sagen, beispielsweise auch bei dem Buch, das geht so nicht, da musst du was anders machen. Oder wenn wir wandern gehen, halt mal den Mund, du musst jetzt hier keine Vorlesung halten und rumlabern. Also man wird noch korrigiert und das ist bei vielen Mächtigen irgendwann...
Nimmt ab.
Nicht mehr da. Also dann wird irgendwie in der letzten Evolutionsstufe der Macht noch die Frau verlassen. Ja, und dann ist niemand mehr da, der mal sagt, Manfred, das ist irgendwie komisch, wie du mit deinen Mitarbeitenden umgehst, beziehungsweise wie du auch über sie sprichst. Denn da in der Wahrnehmung, also die Mächtigen objektivieren stärker, dass sie die Nützlichkeit von Leuten screenen, dass sie Stereotyper die Umwelt wahrnehmen und die Menschen. Und da ist dann häufig niemand mehr, der sagt, Mensch, du hast dich verändert. Und das, finde ich, ist ein ganz relevanter Faktor unter anderem, dass ich ein kritisches Umfeld habe, dass ich aktiv darüber reflektiere und dass ich das nicht nur bei den PolitikerInnen sehe. Also jeder, die Krankenschwester, der Professor, die Führungskraft. Wir haben alle jeden Tag Machtsituationen. Wir sind gerade in der Machtsituation drin. Und das finde ich sehr wichtig, dass man aktiv darüber reflektiert, dass man das besprechbar macht und dass wir dann auch in den Betrieben einfach die Macht aus der Schmuddelecke holen, dass das nicht auf der Hinterbühne geklärt wird, auch bei Transformationen, dass wir am Anfang uns darüber Gedanken machen, was hat das denn für Konsequenzen auch für Macht und dass wir die Macht wirklich ins Licht holen, aus der Schmuddelecke holen, damit sie uns nicht in die Schmuddelecke zurückzieht.
Jetzt sprechen wir aber doch wieder über die Schmuddelecke. Ja. Also ich möchte, wir werden auf jeden Fall noch näher darauf eingehen, wie wir das dann hinkriegen können. Die Macht aus der Schmuddelecke in Organisation, Schmuddelecke sage ich schon, ich komme übrigens auch aus Hessen, aus der Schmuddelecke rauszuholen. Schmuddeleck. Ja. Aber lass uns doch trotzdem noch über die positiven Seiten sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, Macht macht glücklich. Was machst du denn sonst noch mit einem Menschen, was wirklich positive Konsequenzen auch fürs Umfeld eben hat?
Also ich kann mit Macht gestalten. Ohne Macht können wir Innovationen, Transformationen kaum bewältigen. Und ich kann natürlich auch Macht zu Empowerment werden lassen. Da machen wir in Berlin extrem viel Forschung dazu, dass ich halt Macht zu Einfluss werden lasse, dass ich es paare, gemeinsam mit noch weiteren Wahrnehmungen, dass Menschen Sinn erleben haben, dass sie selbstbestimmt vorgehen können, dass sie Autonomie haben und dass sie sich kompetent fühlen. Und wenn da die Macht bzw. der Einfluss sich einreiht in dieses Empowerment-Gefühl, dann haben wir eigentlich sehr, sehr positive Effekte, auch positive Effekte für Organisationen. Und Mächtige haben halt auch die Möglichkeit, nicht nur die Macht für sich selbst einzusetzen, sondern auch andere zu empowern. Und das kann auch glücklich machen. Und das hilft auch dem Unternehmen, beispielsweise dieser empowerment-orientierte Führungsstil, ist assoziiert mit mehr Arbeitszufriedenheit, mit mehr Innovationsleistung. Die Leute sind weniger depressiv. Das Empowerment-Erleben kann sehr gut auch den Renteneinstieg vorhersagen, dass die Leute, wenn sie sich empowered fühlen, auch erst später in Rente gehen. Und das kann ja auch glücklich machen. Also wenn ich beispielsweise meine Doktorandinnen und Doktoranden sehe, wie die nach und nach wachsen, wie ich die auch befähigen kann, wenn man sich individuell denen auch widmet, dann ist das ja was auch Wunderbares, wenn ich Menschen neben mir wachsen lassen kann. Das bedeutet aber auch in der letzten Konsequenz, dass Menschen auch langfristig über mich hinaus wachsen. Also die sind irgendwann fertig mit der Doktorarbeit und dann wollen die auch was Eigenes machen. Und das ist in den Betrieben auch so. Wenn ich Menschen empowere, dann muss ich auch wirklich akzeptieren, dass die vielleicht besser werden als ich selbst und aus dem Team herauswachsen. Und da brauche ich viel Selbstvertrauen auch als Führungskraft, dass ich das nicht als eine Bedrohung sehe. Also anstatt pure Machtausübung gibt es auch die Lösung und die Möglichkeit, Empowerment zu betreiben. Und da sehen wir sehr, sehr viele positive Konsequenzen für die Menschen, die der Macht ausgesetzt sind, aber auch für die, die empowern und gleichzeitig für das Unternehmen.
Das heißt, klares Votum für empowerment-orientierte Führung und jetzt gar nicht so sehr Votum für charismatisch führen, damit man die Leute mitreißen kann.
Naja, bei der charismatischen Führung ist halt das Problem, wenn der Charismatiker weg ist, dann fallen die Leute häufig in ein Loch. Und dann wechseln sie mit dem Kollegen, weil sie halt von dieser charismatischen Führung, die sehr stark auf Emotionen, auf eine Vision, auf kleine rhetorische Tricks auch setzt, auch abhängig sind. Und da ist die empowerment-orientierte Führung viel handwerklicher. Und da geht es halt wirklich darum, andere zu befähigen, sodass ich vielleicht als Führungskraft gar nicht mehr so notwendig bin. Also ich versuche, andere zu ermächtigen, ich versuche, andere zu befähigen, partizipieren zu lassen, versuche tatsächlich von der Bühne auch ein Stück weit runterzukommen. Das ist auch manchmal anstrengend für die Mitarbeitenden. Aber es ist nicht die charismatische Führung, wo sich jemand halt auf die Bühne stellt und alle sozusagen mit ihren Augen und mit ihren Ohren an dieser Person halt auch haften.
Und trotzdem muss ja unter allem eine gewisse Stabilität liegen, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, weil man ja, wenn man sich instabil fühlt in der eigenen Macht, sie dann ja auch eher verteidigen, dass er negative Konsequenzen hat. Und wie schaffe ich das in einem Unternehmen, dass Macht dann eben auch ein Stück weit stabil bleibt?
Erstmal müsste ich mir darüber Gedanken machen, ob die Stabilität erstmal gut ist. Also das ist so für mich ein wichtiger Faktor. Ist denn die Macht da, wo sie hin sollte, damit ein Unternehmen auch langfristig gut arbeiten kann? Also haben beispielsweise die PersonalerInnen auch die Macht, die sie brauchen, um beim Thema Personal auch gut wirksam zu werden? Das sehe ich beispielsweise momentan gar nicht so häufig. Also dass wirklich genügend Machtressourcen in der VUCA-Welt bei PersonalerInnen liegen, damit die auch evidenzbasiert einen guten Job machen kann. Ich habe letztens wieder ein Unternehmen gehabt, was dann bei mir anrief und sagte, ja, unser Vorstand hat jetzt Return to Office irgendwie bestimmt. Wir waren nicht involviert in die ganze Sache. Jetzt sollen die Leute wieder alle vor Ort arbeiten. Wir wissen gar nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Was sollen wir denn da machen? Und das passiert gar nicht so selten, dass halt PersonalerInnen auch ganz häufig in der Ohnmachtsposition drin sind, weil sie halt nicht die Entscheidungsbefugnisse in ihrem Bereich haben, die sie eigentlich bräuchten.
Wie sieht es denn aus mit Hierarchieabbau? Ist das nicht erstmal ein Instabilitätsfaktor, weil dann eben alle um ihre Macht fürchten? Und ist das denn zuträglich für ein Unternehmen, auf Hierarchieabbau zu setzen, im Machtgefüge?
Also seit 50 Jahren laufen die Beraterinnen und Berater durch die Gegend und sagen als Lösung, wir brauchen die flache Hierarchie und mit den Daten ist die einfach nicht besser. Also wir sehen einfach nicht, dass die flache Hierarchie irgendwie mehr Leistung bringt oder dass sich Menschen in der flachen Hierarchie halt glücklicher fühlen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass die flache Hierarchie einfach immer noch eine Hierarchie ist. Und vor allem ist es so, dass wenn dann eine Hierarchieebene rausgenommen wird, häufig die Macht halt nicht nach unten wandert. Also dass die Kolleginnen und Kollegen an der Basis dann die Macht bekommen, sondern die geht dann nach oben. Also die schwebt dann zu den wenigeren Führungskräften. Und dann haben wir die Situation, dass eine Führungskraft noch mehr Macht hat, noch mehr Urlaubsanträge irgendwie beantworten muss und dann häufig auch überfordert ist. Und wir haben, also Macht und Hierarchie, das ist halt wie so ein Zombie. Also man macht in großen Organisationen die Hierarchie platt oder macht eine flache Hierarchie und dann ploppt die halt als informelle Hierarchie auf. Und es ist nicht unbedingt so, dass in der informellen Hierarchie wo jemand dann auf einmal mächtig wird, weil er halt besseren Kundenkontakt hat, weil er mehr Charisma hat oder weil er mehr Expertise hat, dass das die besseren Führungskräfte sind. Und das soziale System, das sollte sich jeder halt überlegen, bevor er in die flache Hierarchie wechselt, wird halt in Unordnung gebracht. Und Führungskräfte sind nicht alle Zwangsneurotiker, die ihre Mitarbeitenden von der Arbeit abhalten, sondern die geben Feedback, die schlichten Konflikte, die besorgen Ressourcen, die koordinieren Prozesse. Das müssen auf einmal die Mitarbeitenden auch teilweise dann in der flachen Hierarchie übernehmen. Und da hat nicht jeder Lust darauf. Und was ich als wichtig finde, ist, man kann auch, ich sag mal, eine normale Hierarchie humanisieren und mit empowerment-orientierter Führung dann auch aufladen. Wir haben die klaren Zeichen, dass die großen Teams, wenn ich 50 Leute habe, dann funktioniert empowerment-orientierte Führung auch gar nicht mehr so gut. Und es gibt halt ganz viele andere Möglichkeiten, als nur zwischen flacher und steiler Hierarchie hin und her zu wechseln. Gibt es viele tolle, auch andere organisationspsychologische Ansätze. Jetzt habe ich schon ganz schön lange gelabert, ne?
Ja. Wir haben noch Zeit. Ja. Ich wollte noch einmal an der Stelle nachhaken, weil ja gerade flache Hierarchien und auch Homeoffice Dinge sind, die sehr stark mit New Work verbunden werden. Sind denn New Work und Macht ein Widerspruch? Das wirst du ja jetzt, glaube ich, auch durch deine aktuelle Studie nochmal untersuchen. Was genau steckt da dahinter?
Das ist eine ganz tolle Passvorlage. Wir führen gerade wieder das sogenannte New Work Barometer durch. Machen wir seit 6 Jahren und schauen uns an, wie der Begriff New Work sich verändert. Und wir haben jetzt gerade die 6. Version und Sie sind sehr herzlich eingeladen, uns da zu unterstützen. Dauert eine Viertelstunde und dann haben wir das ja viel gewonnen in der Stichprobe. Und meine Doktorandinnen und Doktoranden und MBA-Studierende freuen sich sehr. Also, das Thema New Work. Wir haben in dem New Work Barometer 35 Maßnahmen drin, die Sie in der Praxis auch als New Work verstehen oder zumindest gewisse Assoziationen da sind. Und in all diesen Maßnahmen steckt auch irgendwie eine Machttransformation drin. Und das ist bei jeder Organisationsentwicklung, sei es, ich führe jetzt agile Projektarbeit ein oder ich lege 2 Abteilungen zusammen oder was auch immer, was ich tue. In jeder Transformation sind Machtfragen angelegt und die werden halt auch immer noch im Dunkeln oder in der Schmuddelecke oder nach 1,5 Jahren irgendwie versucht zu lösen, wenn es halt knallt oder die Widerstände da sind. Ich finde es deutlich wichtiger, am Anfang transparent darüber zu sprechen und da auch zu schauen, wie können wir an der Stelle auch Machtfragen proaktiv lösen und vor allem früh lösen.
Jetzt hast du mir den nächsten Überleiter zugeschossen. Okay. Du hast gesagt, wir müssen das transparent machen. Ja. Und vorher hattest du auch schon erwähnt, eigentlich sind wir hier auch in einer Machtsituation. Macht ist irgendwie überall. Und wir haben ja auch in unserem Podcast diese Kategorie ganz konkret.
Ganz konkret.
Kannst du uns mal konkret analysieren, in welcher Machtsituation wir hier sind? Wer sind die Machtteilnehmenden sozusagen?
Also ganz viele. Also bis kurz vor dem Auftritt war ich natürlich in der mächtigen Position, weil ich hätte mich halt verweigern können, auf die Bühne zu kommen. Ich war kurz auf Toilette, das war ein langer Weg. Wenn ich falsch abgebogen wäre oder gesagt hätte, mache ich jetzt doch nicht, dann hätte ich euch in eine schwierige Position gebracht. Jetzt hier oben stellt ihr mir Fragen und ich bin natürlich in eurer Obhut und ich muss euch auch ein Stück weit vertrauen, dass das Fragen sind, die ich vielleicht beantworten kann. Ich könnte mich aber auch jetzt verweigern und meine Expertise als Ressource nicht nutzen. Also es gibt so ein tolles Interview mit Willy Brandt aus den 60er Jahren, wo der immer nur Ja und Nein antwortet auf Fragen von so einem Journalisten. Und kann man bei YouTube sich anschauen und der Journalist wird halt immer nervöser, weil der immer nur Ja oder Nein antwortet und einfach den auflaufen lässt. Also das ist wiederum eine Situation, wo ich vielleicht als auch Interviewter in einer schwächeren Position auch wieder Macht habe oder auch was tun kann. Das Publikum hat Macht. Sie können aufstehen, können gehen. Das würde was mit mir machen und zwar ganz schön viel. Oder auch mit euch. Der Tontechniker oder die Tontechnikerin hat Macht, indem sie mich leise oder laut stellen kann. Also wir alle haben Ressourcen. Wir alle sind in einer Situation auch dann drin, wo Macht auch dynamisch ist. Und wir sind halt häufig gar nicht so hilflos und wir sind auch nicht so machtlos, wie wir häufig glauben. Also wir haben Ressourcen, wir haben Möglichkeiten, wir haben auch als PersonalerInnen Machtressourcen, die wir einsetzen können. Und das finde ich schon wichtig, dass man sich dem auch bewusst wird und dann auch verantwortungsvoll damit umgeht.
Ich habe gerade überlegt, wenn Macht glücklich macht und wir gerade die Macht haben mit den Fragen, dann ist ja kein Wunder, dass ich mich so pudenwohl fühle.
Ja, und ich fühle mich erstmal angespannt, weil meine Macht sehr instabil ist. Also ich habe immer Angst, wenn ich auf die Bühne gehe, ich bin immer unsicher. Bin jetzt nicht der eiskalte Typ, der einfach so da hochrennt und dem das nichts ausmacht. Ich kann es aber überwinden, diese Verletzlichkeit, weil ich euch vertraue. Und das war jetzt bei allen Buchpräsentationen so. Die erste wurde von Jo Schück moderiert, ein alter Kumpel von mir, der beim ZDF arbeitet. Die zweite von Juli Jankowski, die ich schon ein bisschen länger kenne. Und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger und das hilft mir. Also Vertrauen hilft auch in so einer Situation, sich verletzlich machen zu können und dann auch gemeinsam was Tolles zu machen. Und das ist ja auch jetzt eine Machtsituation, wo wir was Positives dann langfristig bewirken können.
Also ich habe vorhin kurz überlegt, als du nochmal weggegangen bist, ob ich mich jetzt immer...
Ich muss mich jetzt doch in
Ohnmachtkompetenz irgendwie üben, gleich, wenn das jetzt schief geht. Auch vielen Dank zwischendurch, dass Sie das Vertrauen haben und uns nicht mit den Füßen hier abstimmen, sondern weiterhin zuhören. Insofern, jetzt ist es ja hier irgendwie relativ einfach, die Macht sichtbar zu machen und aufzuzeigen, wer hier welche Ressourcen hat. Wie kriegen wir das denn jetzt in Unternehmen hin? Du schlägst in deinem Buch ja vor, erstmal Organigramm zur Seite schieben. Wir holen die Machtlandkarte raus. Was ist das?
Ja. Also in den Organigrammen stecken Informationen drin, also wer ist wem zugeordnet und so weiter. Auch manchmal haben wir ein paar Informationen über die formelle Macht und die Positionsmacht, aber so richtig viel ist da nicht drin. Und deswegen können wir über das Organigramm auch gar nicht die Machtfragen häufig lösen. Ich finde den FC Bayern ist ein super Beispiel. Ich bin ja kein Bayern-Fan, aber der Uli Hoeneß ist ein normales Aufsichtsratsmitglied. Also wirklich ein ganz normales Aufsichtsratsmitglied. Er ist noch Ehrenpräsident, andere Ämter hat er nicht. Und trotzdem ist er unfassbar mächtig in diesem Verein. Und wahrscheinlich geht kaum etwas in den letzten 10 Jahren ohne ihn. Und das ist etwas, was wir in den Organigrammen häufig nicht finden. Und bei den Machtlandkarten ist es so, dass wir versuchen, Macht sichtbar zu machen, indem wir entweder über Befragungen oder über Workshops versuchen darzustellen, wie groß ist eigentlich die Macht von verschiedenen Personen in verschiedenen Machtbereichen. Also ich schaue mir an, wer ist denn bei uns eigentlich Experte oder Expertin? Wer hat denn viel Expertise-Macht? Wer hat denn viel Positionsmacht? Wer hat denn viel Belohnungs- und Bestrafungsressourcen? Und dann ist ein Schritt, der weiterhin in so einem Soziogramm wichtig ist, dass ich mir anschaue, wie sind die verschiedenen Machtzentren auch miteinander verbunden und sind die positiv miteinander verbunden oder negativ? Und dann finde ich es wichtig, dass man in einem zweiten Schritt sich auch anschaut, wie sollte denn die Macht eigentlich verteilt sein? Also ist das gut, dass nur der eine so viel Macht hat und nur den relevanten Kunden betreut oder sollte man da eher in eine Dualität gehen, dass das mehrere Leute machen oder sind wir von der Expertise Macht gut aufgestellt? Oder ist die Macht denn auch dort, wo sie hingehört, damit wir agil sein können? Also ich muss mir schon eine Zielsetzung geben, also Macht bezogen jetzt auf was? Was will ich damit erreichen? Zum Beispiel Innovation und dann vergleichen, das ist der Sollzustand. So müssten wir eigentlich Macht verteilen in einer Organisation und das ist der Ist-Zustand. Und wie kommen wir vielleicht auch dahin vom Ist zum Sollzustand, dass wir uns dem nähern? Und ich glaube, dass das günstiger ist, das manchmal zu tun, als einfach immer am Organigramm rumzubasteln. Es macht nur kein Unternehmen, weil man sich da nicht dran traut.
Ich wollte gerade sagen, also das ist aber auch eine harte Aufgabe zu sagen, Leute, wir setzen uns mal hin und gucken, wer hier wirklich welche Expertise hat. Und das kann ja auch dann für manche vielleicht ja mit Angst verbunden sein, dass sie merken, sie haben gar nicht die Macht. Also wer kann sowas tatsächlich im Unternehmen anschieben und sagen, kommt, wir machen jetzt mal eine Machtlandkarte.
Oder ich habe mir über 20 Jahren einfach Mühe gegeben in meiner Behörde oder in meinem DAX-Unternehmen, damit ich Machtworte, damit ich besonders viele Mitarbeiterressourcen, Belohnungs- und Bestrafungsmacht bekomme und auf einmal soll ich das abgeben. Und dann haben wir wieder die Dependenzeffekte, dass Macht halt sich gut anfühlt, dass es süchtig macht und das gibt nicht jemand gerne ab. Und wir haben in den Unternehmen eigentlich überhaupt keine Kultur des Machtverzichtes. Also dass man, ich sag mal, freiwillig Macht abgeben kann und vielleicht auch dafür Status zurückgewinnt. Bei den Native Americans gab es bis ins 18., 19. Jahrhundert hinein so ein Potlachfest, wo der Häuptling, während er sozusagen eine Amtszeit hatte, mindestens einmal seinen Besitz in Teilen zumindest verschenkt hat und das an eine andere Familie, die weniger Macht hatte. Und das wurde ausgetauscht sozusagen Macht und Ressourcen gegen Status. Wenn du da geknausert hast, bist du halt ja, herabgefallen, zumindest im Status. Und das wurde, weil es unzivilisiert war, wurde es abgeschafft im 19. Jahrhundert von den Behörden. Und das ist in unserer Kultur einfach nicht vorhanden. Also jetzt auch wieder, wir konzentrieren uns immer auf die Mächtigen, wir konzentrieren uns auf die Leute, die Macht gehortet haben, aber wenig auf die Leute, die auch Macht abgegeben haben. Also die werden nicht gefeiert. Das sind nicht die Leute, die auch in unserer Kultur im Fokus stehen. Und in vielen Unternehmen, ja, kann ich es auch nicht empfehlen, Macht abzugeben, weil es mit ganz vielen auch sehr harten, negativen Konsequenzen einhergeht. Weniger Gehalt, weniger Status. Und das sind strukturelle Herausforderungen. Und deswegen sind da viele Unternehmen und die Organisationsmitglieder auch nicht einfach geneigt dazu, das auszuprobieren.
Was können wir denn machen, dass wir da mehr geneigt zu sind? Also könnte man zum Beispiel sagen, durch Shared Leadership Modelle zeigt man schon mal so ein bisschen auf, dass man da ja mehr drüber spricht, dass man da vielleicht mehr aufbrechen kann. Was wären denn so Sachen, wo man sagen könnte, da können wir mal so ein bisschen im Kleinen anfangen, so die Kultur des Machtverzichts zu üben?
Ja, also was ich mal wichtig finde, ist, es gibt in der Psychologie die sogenannte Dunbar-Zahl, also die Größe einer sozialen Entität. Und das liegt so ungefähr bei 150 Leuten. 150 Leute, zu denen kann ich eine Beziehung aufbauen, die kann ich mir merken, da weiß ich ungefähr, wer das ist, denen kann ich auch vertrauen. Und in solchen kleineren sozialen Entitäten funktioniert soziale Selbstorganisation häufig gar nicht so schlecht. Und selbst in den großen Unternehmen gibt es Möglichkeiten, da Dinge zu realisieren. Also man muss nicht immer komplett aus der Hierarchie raus. Also es gibt Unternehmen, die experimentieren mit sogenannten Empowerment-Inseln, also wo ein gewisser Prozentsatz der Arbeitszeit freigestellt wird, damit über Abteilungen hinweg Menschen an Organisationsinnovationen arbeiten können. Also es gibt eine große Behörde in Berlin, da können sich die Leute für 2 Wochen im Sommer in ein Büro einmieten, bekommen dafür Geld, die Führungskräfte müssen sie abschirmen und dann arbeiten die an Innovationen und kommen zusammen und sind halt nicht in einer Situation, wo dann wieder einer vorgesetzt ist oder was auch immer, sondern die arbeiten relativ frei zusammen. Und solche Empowerment-Inseln, wo das Thema Selbstbestimmung, Sinn, Einfluss und Kompetenz auch wichtig ist, die kann ich auch relativ gut einrichten. Ich brauche halt die Arbeitszeit dafür. Es muss sich auch für die Organisation lohnen, dass da auch wirklich Innovationen entstehen. Und die Leute experimentieren da auch in Räumen, wo halt dann nicht so viel formelle Macht zumindest da ist. Und dann bringen die häufig auch die neuen Techniken, auch die neuen Koordinationstechniken auch in die alten Teams zurück, in denen sie halt noch weiterarbeiten. Und dann verändert sich auch manchmal was.
Da würde ich jetzt nochmal einen Rahmen schließen. Du hast jetzt wieder das Empowerment erwähnt und vorher auch gesagt, Empowerment-orientierte Führung, das wäre eben ein verantwortungsvoller Schlüssel, um mit Macht umzugehen, sodass es auch einen Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeitende hat. Jetzt sind wir ja auch ein Lernpodcast und darum die Frage, wie lernen wir denn solche Machtkompetenz? Also sei es eben neue strukturelle Modelle zu finden oder eben Empowerment-orientiert zu führen. Wie kommen wir dahin?
Also ganz klassisch geht so etwas auch über Trainings. Wir wissen bei der charismatischen Führung, dass die innerhalb von wenigen Stunden eigentlich erlernbar ist, dass die Leute diese Mikro-Charisma-Rhetorik-Tricks dann auch lernen und anwenden können. Und wir sehen das auch bei der empowerment-orientierten Führung, dass das ein Stil ist, der erlernbar ist. Also da geht es um Sinnstiftung, dass ich das Warum erkläre von der Aufgabe. Da geht es um individuelle Berücksichtigung, dass ich Menschen habe, die wirklich auch individuelle Beziehungen aufbauen zu den Kolleginnen und Kollegen. Da geht es um Ermächtigung, dass ich wirklich auch Macht abgebe. Es geht um Partizipation, es geht um Kompetenzentwicklung, dass ich Menschen auch wachsen lasse. Das hat aber auch einfach strukturelle Grenzen. Ich kann Menschen da trainieren, aber beispielsweise ist das ein extrem zeitintensiver Führungsstil. Also ich versuche das zu tun, aber ich kann mir das nur leisten mit 7, 8 Doktorandinnen und Doktoranden. Ich kann nicht 30, 40, 50 Leute auf diese Art und Weise führen. Und vor allem, wenn ich nicht Vollzeitführungskraft bin, wenn ich gar kein Führungsprofi bin, sondern, keine Ahnung, von 8 bis 15 Uhr Sachaufgaben übernehme oder in irgendwelchen Online-Meetings hänge und dann eine Stunde habe, um irgendwie 20 Leute empowerment-orientiert zu führen, das funktioniert nicht. Das andere, was nicht funktioniert, ist, wir haben immer Führungsleitbilder, wir haben aber gar keine mitarbeitenden Leitbilder. Also wenn ich jetzt Menschen empowern will, wenn ich sie ermächtigen will, dann muss auf der anderen Seite ja jemand auch ermächtigt werden. Also wir können in den Studien zeigen, das ist total wichtig, dass auf der anderen Seite jemand auch das haben möchte. Also das ist was Reziprokes. Führung ist eine Co-Kreation für Führung sind nicht nur die Führungskräfte wichtig, sondern auch die Mitarbeitenden. Auch die haben Einfluss auf den Führungserfolg. Das muss ich auch irgendwie beeinflussen, dass ich die Leute habe im Team, die das auch haben wollen. Sonst geht das schief. Und der letzte Punkt ist auch strukturell. Ich sehe das immer wieder, dass Leute Führungskräftetrainings im Bereich empowerment-orientierter Führung durchführen, das sich aber nicht lohnt. Also es lohnt sich im Aufstieg nicht, dass ich mich um mein Team kümmere, dass ich mich rausnehme aus der Netzwerkarbeit und sage, okay, ich kümmere mich hier um meine 10 Leute, ich versuche, dass wir ein erfolgreiches Team sind, weil auf der Hinterbühne halt andere Beförderungskriterien da sind. Und das macht die Leute manchmal irre. Die lernen die empowerment-orientierte Führung in irgendeinem Training und der Trainer stellt das vor, kann auch evidenzbasiert zeigen, warum das irgendwie ein wichtiger Stil ist. Dann kommen die zurück und nichts ändert sich. Naja, weil halt die Strukturen, gerade die Beförderungsstrukturen, halt anders ausgerichtet sind.
Das heißt, du würdest vorschlagen, da muss man auch ansetzen, damit es am Ende greifen kann?
Sehr ganzheitlich. Wir sehen im New Work Barometer auch, dass Unternehmen vor allem in Deutschland sich einzelne Dimensionen rauspicken, vor allem die Autonomie, die Selbstbestimmung. Da dürfen halt die Leute unter dem Label New Work mal ein bisschen was alleine irgendwie tun und dürfen autonomer arbeiten. Vor allem in Österreich, aber auch in Deutschland, das ist in der Schweiz nicht so stark ausgeprägt, werden aber die Leute nicht gleichzeitig mit Macht versehen. Das heißt, wir sehen dann immer, dass sie als Zielsetzung haben, ja, die Leute sollen mehr Selbstbestimmung bekommen, aber nicht gleichzeitig auch Macht. Und dann werden die Leute machtlos in die Selbstbestimmung geschickt und das macht auch die Leute ganz schön verrückt, wenn sie halt mehr selbstbestimmen dürfen, aber nicht gleichzeitig Ressourcen haben, nicht gleichzeitig Macht haben. Und deswegen von der Datenlage her, wenn die Unternehmen auf alle 4 Dimensionen von Empowerment, also Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss und Kompetenz Wert legen, wenn die alle 4 in der Transformation im Fokus sind, dann haben wir auf einmal diese positiven Ergebnisse, dass die Fluktuation niedriger ist, dass die Leute mit der Transformation zufriedener sind, dass die Leistung auch profitiert im Vergleich zu diesen Rumpickern, die halt einfach nur eine nehmen und häufig ist halt im Kern da auch viel zu viel Angst da und eine Personal- und Organisationsentwicklung, die halt selbst nicht empowered ist. Also zum Schluss kann ich Menschen nur empowern, wenn ich selbst empowered bin. Wenn ich selbst nicht empowered bin, kann ich andere nicht empowern.
Dann vielleicht mit Blick auf die Uhr, ich glaube, das geht noch. Wir haben jetzt über organisationale Ebene gesprochen, über Strukturen. Vielleicht ein letzter kurzer Blick auf das Individuum und auch das hattest du vorher schon angesprochen. Eigentlich muss man viel früher ansetzen mit Diagnostik, also zu schauen, wenn ich eine neue Führungskraft einstelle, was bringt diese Person vielleicht schon mit? Kann ich davon ausgehen, dass sie per se eher verantwortungsvoll damit umgeht oder muss ich sie sofort ins Training schicken, weil sie noch gar nicht weiß, wie man mit Macht umgehen muss? Also was sind da Faktoren, die man schon beachten kann ganz am Anfang?
Strukturierte Personalauswahl, wo das Thema Umgang mit Macht überhaupt ein Kriterium ist. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann strukturierte Interviews führen. Ich kann Machtdiagnostik auch über Machtsituationen, die ich simuliere, herstellen. Wir wissen beispielsweise, dass die autoritäre Führung sehr schnell ausgelöst wird, wenn so ein Team auch mal ein bisschen unter Zeitdruck ist. So was kann ich mir anschauen. Ich kann auch Informationen mir einholen von Kolleginnen und Kollegen, die einfach unter der Person schon mal gearbeitet haben. Ich finde das immer total verrückt, dass ich immer Gutachten über Studierende schreiben muss. Die schreiben aber nie Gutachten über mich. Also die wissen ja, wie ich mit Macht umgehe. Aber das ist für eine Professorenstelle offensichtlich nicht relevant oder nicht wichtig. Also ich habe Informationen darüber. Ich könnte die auch holen. Gleichzeitig habe ich auch eine Probezeit, die vielleicht möglich ist. Dass ich also auch eine Probezeit mir überlege, für Führungskräfte, für mächtige Personen, wo auch dann nochmal geschaut wird, wie geht denn jemand in den ersten 6 Monaten mit Macht um? Aber das Wichtige ist erstmal, dass ich in dem Unternehmen definiere, was ist überhaupt für mich Macht, wie operationalisiere ich das und nehme ich das wirklich als ein wichtiges Kriterium wahr. Ich finde, es ist ein wichtiges Kriterium, aber das können andere auch anders sehen.
Das waren eigentlich schon die Abschlussworte in Anbetracht der Zeit. Vielleicht sollten wir jetzt auch langsam schauen, ob ein paar Fragen mal an eingegangen sind. Aber wir haben diese mini kleine Schlussherausforderung in unserem Podcast immer noch, dass du eine Abschlussfrage in nur 2 bis 3 Sätzen beantworten müsstest. Und meine Abschlussfrage an dich wäre jetzt, wir haben ja das Publikum, bei vielen läuft bestimmt im Kopf auch schon so ein Film, wer wo im Unternehmen eigentlich welche Macht hat. Was würdest du denen jetzt mitgeben, wenn sie morgen ins Unternehmen zurückkehren? Wie können sie das Thema Macht sichtbar machen, ansprechen und vielleicht sogar so eine Art Machtlandkarte anstoßen oder eben das Thema so besprechbar machen, dass sich Macht wirklich positiv im Unternehmen auswirkt.
Und wie viele
Sätze? 2 bis 3 Sätze.
2 bis 3. Seid mutig bei der Macht. Also verfallt nicht in Hilflosigkeit. Man kann beim Thema Macht auch was machen und versucht vielleicht auch den Bezug zur Evidenz herzustellen. Also ich habe in dem Buch einfach so viele Studien auch mit drin, die einfach zeigen, dass ein guter Machtumgang auch langfristig positiv sein kann. Und vielleicht kann man damit auch andere überzeugen und auch MitgestalterInnen irgendwie finden, indem man auch deutlich macht, guck mal, das kann sich auch langfristig lohnen. Und das ist zumindest schon mal in der Forschung gezeigt worden.
Ich sehe ein paar Punkte, würde ich als Strichpunkte setzen, dann geht es in Ordnung mit 2 bis 3 Sätzen. Vielen Dank bis dahin, schon mal, dass du uns für Rede und Antwort gestanden hast. Haben wir ein paar Fragen? Oder
wir haben einige Fragen, ja.
Ja,
dann würde ich sagen, wir starten mal damit. Ich versuche, die so ein bisschen zu bündeln, weil sich manches, würde ich sagen, etwas überschneidet. Fangen wir einmal, können wir direkt an das anknüpfen, was wir besprochen haben zur Empowerment-orientierten Führung. Hier ist die Frage, wie lässt sich das kombinieren, zum Beispiel mit Agile Leadership, und vielleicht daran anknüpfen, könnte das auch eine Alternative zu den Hierarchien sein?
Mit der agilen Führung tue ich mir ein bisschen schwer, weil die eigentlich nicht in der Wissenschaft vorkommt. Also wir haben nicht einen Führungsstil, der sich agile Führung irgendwie nennt, wo wir systematisch irgendwie auch Daten dazu haben. Also die empowerment-orientierte Führung, die ist ja schon Dekaden alt, da wissen wir relativ viel dazu. Bei agiler Führung weiß ich nie genau, was da runter gemeint ist. Und wenn ich in den Unternehmen bin, dann sehe ich immer sehr unterschiedliche Interpretationen. Und manchmal ist es fast das Gleiche wie das Thema Empowerment-orientierte Führung. Das fällt mir jetzt wirklich schwer zu beantworten. Was wir wissen, wir haben mal eine Meta-Analyse gemacht zur agilen Projektarbeit, dass die agile Projektarbeit Empowerment befördert, dass sie auch durchaus die Innovation stark beeinflusst. Aber es kommt halt drauf an. Also die agile Projektarbeit ist wesentlich abhängig davon, in welchem kulturellen Rahmen findet die statt. Wir haben da eine Doktorarbeit dazu, wo sich die Tabea angeschaut hat, wie ist die Kultur ausgerichtet auf Empowerment und wie beeinflusst das die Wirkung von agiler Projektarbeit. Und da war ganz klar, nur wenn die Kultur auch wirklich auf Selbstbestimmung, Einfluss erleben von Mitarbeitenden, auf Kompetenz erleben von Mitarbeitenden, auf Sinn erleben ausgerichtet ist, wenn die empowerment-orientiert ausgerichtet ist, nur dann hat die eigentlich auch gesundheitsförderliche Konsequenzen. Wenn ich in einer autoritären Kultur, wenn ich in einer autoritären Umgebung in einer Organisation agile Projektarbeit einsetze, kann es auch genau ins Gegenteil sich verkehren, weil dann auf einmal die Sprints wirklich Sprints sind, die Leute unter Druck gesetzt werden. In den Reviews sitzt dann auf einmal die Führungskraft und kontrolliert, und dann fühlt sich auf einmal die agile Projektarbeit ganz schön bissig und schlimm an.
Dann vielleicht noch eine spezifischere Frage zur Machtspitze. Wie kann man denn verhindern, dass sich Macht bündelt im C-Level zum Beispiel? Wie kann man dem entgegenwirken? Große Frage.
Ja, es ist eine große Frage, die in jeder Organisation wahrscheinlich eine andere Antwort verdient hat. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man Macht sichtbar macht. Ein wichtiger Punkt ist, dass man Menschen, die gut mit Macht und Machtabgabe umgehen können, in die richtigen Positionen holt. Dafür brauche ich eine gute Machtdiagnostik. Ich brauche eine gute Personalentwicklung. Manchmal braucht so ein Kollege, der da ganz oben sitzt und niemanden mehr hat, der eben auch korrigiert. Der braucht auch mal einen Coach oder jemanden, der extern vielleicht da auch den Hofnarren übernehmen kann. Und wir brauchen einfach auch eine Organisation, die einigermaßen angstfrei wird, weil natürlich häufig auch Macht horten, was damit zu tun hat, dass ich ja kontrollieren will, dass ich meine Ängste auch ein Stück weit damit bewältigen möchte. Und wir haben jetzt diese schrecklichen Ergebnisse, dass in dieser VUCA-Welt, wenn Menschen sich unsicher fühlen, dass dann eher sogar der Effekt da ist, dass sie mehr in die autoritäre Führung wieder hineinschlittern, dass man also auf der einen Seite mehr autoritäre Führung praktiziert, aber auf der anderen Seite, dass Leute auch wieder auf einmal mehr autoritäre Führung haben wollen. Also ich fühle mich hilflos, ich fühle mich verängstigt, ich fühle mich unsicher. Oh, wo ist die heroische Führungskraft, die das alles für mich löst? Wir wissen, was die autoritäre Führung letztendlich für Konsequenzen hat. Es ist Hilflosigkeit, weniger Aktivität mehr Informationspathologien und das macht die VUCA-Welt eigentlich noch komplexer. Und auch aus diesem autoritären Shift rauszukommen, der viel mit Angst zu tun hat, das ist so das andere große Thema. Also Macht ist ein großes Thema und wir haben das Thema Angst und beide werden einfach nicht besprochen. Also die sind einfach nicht im Unternehmensalter so präsent, wie sie präsent sein sollten.
Müsste man nicht sogar dann manchmal eher über Ohnmacht stärker sprechen, wie man damit umgeht und dann wieder eben in ein Aktivitätslevel kommen, statt eigentlich immer nur, wie ich es zur Macht komme an sich?
Ein guter Punkt. Ich glaube, wir brauchen auf der einen Seite Machtkompetenzen, aber auch Ohnmachtkompetenzen. Es gibt Situationen ganz häufig auch in meinem Berufsalter, wo ich mich ohnmächtig fühle und wo ich dann ja unterschiedlich reagieren kann. Und die Ohnmachtkompetenz, also auch die Akzeptanz, dass man gewisse Sachen nicht beeinflussen kann, dass es Unsicherheiten gibt und Angst auszuhalten. Also in so vielen Jahrzehnten Forschung hat die Psychologie eigentlich außer Medikamenten nur einen zweiten Weg gefunden, über die man Angst los wird. Und das ist wirklich Angst auszuhalten. Also wirklich sich dem Gefühl auch zu exponieren. Und das machen viele Führungskräfte nicht. Die machen die Macht schnell weg und vor allem die Angst schnell weg und versuchen da auch die Macht zu nutzen für sowas.
Wir verlieren gerade ein bisschen an Macht, weil die Zahlen jetzt schon orange sind auf der Uhr. Ja. Haben wir noch eine Frage oder wir haben zwar noch einige Fragen. Also ich würde auch mal vorschlagen, vielleicht gibt es auch nachher noch die Möglichkeit, dich einfach anzusprechen, weil wir werden sie niemals alle abarbeiten können. Und ich überlege auch gerade, ob ich meine Macht ausnutze, weil wir noch unsere Checkout-Frage für den Podcast unterbringen wollen und einfach das jetzt vorziehe, weil ich es kann.
Weil keine höhere Macht über dir steht, die das
beinhaltet. Genau. Also dann will ich das jetzt auch machen. Also nicht, weil Ihre Fragen nicht wertvoll sind, aber ich zeige es einfach mal. Dieser Katalog ist endlos und das schaffen wir einfach nicht mehr. Insofern glaube ich einfach, ist der beste Weg, dich einfach direkt nachher anzusprechen. Und wir moderieren jetzt sozusagen unseren Podcast einfach ab. Und wer unseren Podcast kennt, weiß, es gibt immer eine Checkout-Frage, die schon inhaltlich anschließt, aber auch ein bisschen entspannter sein darf.
Checkout.
Und die würde ich jetzt einfach mal stellen und ich frage bei Christina an, um dir sozusagen mehr Zeit zu geben, dass sich das hier auch nicht so angstvoll anfühlt. Christina, welche Supermacht hättest du denn gerne?
Ich bin sehr froh, dass wir es noch zur Checkout-Frage geschafft haben, weil ich hatte so eine kleine Wette am Laufen. Ich muss noch den Satz unterbringen, möge die Macht mit dir. Sie hat es mit meinem Sohn besprochen und ich hätte ganz gerne manchmal die Macht der Jedis. Also ich habe mich da so ein bisschen mit meinem Sohn reingearbeitet in die Thematik. Und so jetzt beim letzten Umzug wäre es ganz cool gewesen. Ich hätte per Gedanken alles irgendwie umstellen können. Und auch Dinge vorherzusehen, sind wir mal ehrlich, das könnte schon ganz schön viel Macht einem geben.
Dann darfst du jetzt weitergeben.
Ich gebe dir die Frage weiter.
Welche Superpower hätte ich gerne? Also, im beruflichen Kontext wäre ich gerne ab und zu mal unsichtbar. Ich finde das immer so krass, wie lange es dauert, bis man von der Vorderbühne eines Unternehmens irgendwie die Hinterbühne dann verstanden hat. Das würde mir das Arbeiten mit Organisationen erleichtern, wenn ich ab und zu unsichtbar wäre und dürfte mal so durch die Hallen laufen. Und spannend wird es doch dann in dem Moment, wenn die Führungskraft aus dem Raum ist. Also was reden die Leute dann und wie unterhalten die sich? Und das, da wäre ich gerne mal dabei als Psychologe. Das würde mir sehr viel Arbeit sparen.
Julia, du musst auch noch. Ich habe zwei Dinge im Kopf. Das eine ist total banal. Ich würde mir jetzt um 12.15 Uhr einfach wünschen, dass hier ein geiles Menü stehen würde. Ich habe wahnsinnig Hunger. Ich würde gern darüber verfügen. Aber in einer abstrakten Ebene hätte ich gern mal ein bisschen Macht über Zeit. Ich würde gern schöne Momente anhalten und ungute etwas beschleunigen.
Aber unsere Zeit wurde jetzt angehalten in dem Sinne. Lieber Carsten, vielen, vielen Dank, dass du uns hier wirklich tiefe Einblicke gegeben hast zum Thema Macht. Vielen Dank Ihnen, dass Sie so lange ausgeharrt haben und uns auch viele, viele Fragen geschickt haben. Wie gesagt, wir verfügen jetzt einfach über dich und sagen, wenden Sie sich gerne noch im Anschluss jetzt an Carsten. Jetzt erstmal noch eine weitere schöne Messe. Dir vielen Dank.
Ja, Dankeschön.
Sehr gern. Dankeschön.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.